Welcome to the playground.
Ready for transformation?
Modcast, the Masters of Transformation podcast.
Who says that doesn't work?
And here is your host, Ingo Stoll.
Eigentlich waren die Container für mich immer so eine Art wie so zwei Raumschiffe, die man irgendwie ausbaut und dann auf die Reise schickt. Und wohin ging es eigentlich? Die Reise ging ins Future Living, also in die Zukunft des Wohnens und des Lebens.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wenn wir uns tatsächlich der Frage des Future Living zuwenden. Wie werden wir wohnen? Wie viel Platz brauchen wir dafür wirklich? Und wie können nachhaltige Lösungen zum Wohnen und Leben aussehen im Kleinen, aber auch im Großen in den sogenannten Eco-Villages als Community? All das waren Fragen, die ich hatte, und auf der Suche nach Antworten bin ich über Maximilian Eule und seine Firma MLab Design gestoßen, die genau hierfür Konzepte entwickeln. Und Max lebt seit über 3,5 Jahren mit seiner Familie in Portugal in 2 ausgebauten Überseecontainern. Und dieser Prototyp, sozusagen die erste Generation dieser Microhouses mit all den intelligenten Lösungen und Erfahrungen im FL1, im Future Living 1, das wollte ich mir persönlich mal angucken und habe für euch dort eine kleine Führung bekommen und mit aufgezeichnet. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Hintergründiges und Ausblickendes. Insofern wünsche ich euch bei dieser kleinen Reise nach Portugal ins Future Living viel Vergnügen.
Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe.
Insights.
Ja, dann fangen wir mal an, einfach mit einer kleinen Hausführung. Max, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass ich dich heute mal besuchen darf, hier in deinem Zuhause, das durchaus ein bisschen anders aussieht als die meisten Zuhause und die gewöhnlichen, an die man so denkt. Wir machen Audio, also vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wo wir hier gerade stehen, wo wir hier überhaupt sind.
Ja, wir befinden uns jetzt gerade an den FL1 Schiffscontainern, in denen ich lebe. Das ist in der Nähe von Sagres in Portugal, nahe an der Südküste, an der Algarve in Portugal. Und hier lebe ich jetzt seit 3,5 Jahren in 2 ausgebauten Schiffscontainern, den FL1 Containern eben. Und da befinden wir uns jetzt gerade, genau.
Wofür steht FL1?
FL1 steht für Future Living, FL, Future Living. Und das war damals eine Idee. Eigentlich waren die Container für mich immer so eine Art wie so 2 Raumschiffe, die man irgendwie ausbaut und dann auf die Reise schickt. Und wohin ging es eigentlich? Die Reise ging ins Future Living, also in die Zukunft des Wohnens und des Lebens. Und die stellt eigentlich für mich so eine Verbindung aus natürlicher Umgebung und Wohnraum dar. Und daher kam dann der Begriff Future Living. Und wir haben es dann abgekürzt mit FL, haben noch einen Hashtag vorne dran gepackt und die 1 kam dann eigentlich erst dazu, als wir wussten, okay, wir gehen weiter und machen noch mehr davon. Ja. Genau.
Ich würde vorschlagen, weil ich es auch noch nicht gesehen habe, wir gehen vielleicht mal ein bisschen rein. Also wie muss man sich so Leben in 2 Überseecontainern vorstellen?
Ja, wir haben die 2 Container, die parallel zueinander stehen und mit einer Brücke aus Holz verbunden sind. Und auf die gehen wir jetzt mal drauf und gehen einmal durch. Ich würde dir am liebsten eigentlich erst den Container hier zeigen, der linke Container, der eigentlich alles beinhaltet, was man zum Leben oder auch zum Überleben braucht. Rein theoretisch würde der reichen. Man bräuchte den 2. Container gar nicht dazu. Und hier befindet sich eben die Küche, aber auch die ganze Technik. Hier heizen wir das Wasser auf, hier haben wir unser Badezimmer, eine Toilette und Stauraum natürlich auch. Also wenn es wirklich mal, wenn man es ja wirklich übertreiben möchte, dann kann man das in dem einen Container komplett ein Leben stattfinden lassen. Und der andere Container, das ist, den haben wir nicht erst entworfen gehabt, als klar war, dass die Kana, unsere Tochter, da auf die Welt kommen wird. Und das ist unser, ich sage immer, Luxuscontainer, denn da ist das Wohnzimmer, da haben wir großen Raum, da kann man seine Zeit genießen, da muss man jetzt nicht, ja, da sind nicht die ganzen technischen Anwendungen drin und so weiter. Genau. Ja, wenn wir jetzt hier in dem, ich sage, in dem Überlebenscontainer mal nach vorne gehen, dann kommen wir in die Waschküche, eigentlich auch nur ein Schrank ist. Und wo wir eine Waschmaschine drin haben, die mit Photovoltaik betrieben wird. Da ist unser Staubsauger drin, der geladen wird. Und ja, das ist wie die Wäschekammer, wo wir auch natürlich nur ökologisch abbaubare Waschmittel haben. Denn unser Abwasser geht direkt hier durch einen Naturfilter einmal durch und wird dann in die Natur zurückgelassen. Und deswegen gehen wir von Haus aus nur mit ökologischen Waschmitteln da eben voran. Ja.
Das sieht fast noch aus, wie man das aus einem normalen Haus so kennt. So irgendwo sinnvoll hinter einer Tür sind Waschmaschine und also Hauswirtschaftsraum auf kleinstem Niveau, aber das sieht ja noch ziemlich normal aus.
War auch, ist auch eigentlich, ich sag mal, bis auf die Trockentoilette, die wir haben, würde ich sagen, sieht hier alles normal aus. Und das war eigentlich mein Anliegen. Ich wollte mich so reduzieren, ökologisch bauen, aber ich möchte eigentlich nicht auf den Wohlstand verzichten. Ich möchte mir jetzt nicht mich 24 Stunden am Tag irgendwie drum kümmern, um zu überleben, sondern möchte auch den technischen Fortschritt weiter davon profitieren, ja. Und die Idee dabei ist dann einfach durch die Reduktion mehr und hochqualitative Geräte zu haben und dadurch dann diesen Wohlstand weiter auch beibehalten zu können.
Hier kommt schon der erste Trick 17 mit Verschiebewand.
Genau, hier hinter dieser Schiebewand, die auch gleichzeitig die Garderobe ist. Da haben wir eben die Trockentoilette, von der ich eben gesprochen habe. Das ist jetzt das Einzige, wo ich sagen würde, okay, im Vergleich zu einer konventionellen Wohnung ist das gewohnungsbedürftig. Und da hat man eigentlich im Endeffekt einen Eimer. es wird Urin von Kot getrennt. Und man kann aber, und das wird dann einfach Sägemehl. Wir haben hier von der Zeder Sägemehl, das super gut riecht. Das wird da einfach dann auf den Eimer drauf gestreut und das kompostiert sich dann von selber über die nächsten 3 Jahre. Mit draußen sammeln wir das und dann kann man es für Bäume auf jeden Fall zum Düngen verwenden. Rein theoretisch, je nachdem wie man sich ernährt, auch für Gemüse, aber das mache ich nicht, denn dazu ist einfach noch zu viel konventionelles Essen dabei und Schwermetalle, andere Belastungen sind da und da möchte ich das Risiko einfach nicht eingehen. Genau. Dann hier dahinter befindet sich unsere Gastherme, mit der wir das Wasser aufheizen. Da ist die ganze Stromverteilung drin. Das ist alles integriert in die Toilette sozusagen. Mhm. Sozusagen Technikraum und Toilette gleichzeitig.
Sehr gut. Was man hier schon sieht, wir stehen jetzt sozusagen an einem Ende. Es ist ein 40-Fuß-Container mit ein bisschen Überhöhe. Ne? So ein High-Cube, oder?
Ein High-Cube, genau. Also 2,90 Meter hat er dann Höhe. Und das war auch der Weg. Wir haben ja einen Massivholzkorpus in den Container geschoben. Und deswegen sind wir zu dem höheren Container gewechselt, um dann den Innenraum halt höher zu haben. Und was du jetzt hier siehst, ist einmal die komplette Längsachse, die auch Richtung Norden ausgerichtet ist, damit man hier den Wind auch im Sommer durchziehen lassen kann, um es zu kühlen.
So ein Bildchen, dass man da so ein bisschen sieht hier, genau.
Ja.
Findet man dann alles in den Shownotes, wenn er mal auch noch schauen wollte und nicht nur hören. Genau,
das ist auch im Prinzip, ich habe das Ganze so gestaltet am Anfang, dass wir, egal wo du stehst im Container, immer eine lange Sichtachse hast. Und dadurch hat man auch nicht dieses beklemmende Gefühl, wie in einem Schlauch zu sein. Man ist zwar in einem Schlauch eigentlich, aber durch diese langen Sichtachsen ist es einfach offener. Und was sich auch herausgestellt hat mit Kind, man braucht die Strecke bei schlechtem Wetter.
Ja, das Bobbycar.
Ja, genau. Da hinten ist die Karla auch schon mal mit ihrem Roller damals runtergefahren. Hat schon ihren ersten Stunt hingelegt. Aber ich meine, hier haben wir schon ein paar Mal Fangen gespielt oder auch Kegeln. Das eignet sich da einfach.
Und es ist unglaublich viel Holz, nicht nur sozusagen die Wände mit dem Vollholzkern, sondern natürlich auch alles, was hier so reingebaut ist. Mhm. Und das liegt dir ja wahrscheinlich
in der Ausbildung. Ja, genau. Als Schreiner war das natürlich klar, dass der Werkstoff Holz gesetzt ist. Und dann sind die ganzen Möbel hier sind aus einer Birken-Multiplex-Platte gebaut. Das ist vom Design her so, oder war vor 4 Jahren zumindest vom Design her, das up-to-date in die skandinavische Richtung dazu gehen und ein helles Birkenholz zu verwenden. Und der restliche Korpus ist komplett in Fichte aus dem Allgäu gefertigt. Und daher kommt auch das Raumklima, also dass man hier...
Das riecht wunderbar, ja. Das ist wirklich...
Selbst ohne Lüften kann man hier drin einfach reguliertes Raumklima immer haben durch diese Massivholzplatte. Und, ja.
Gut, die Küche ist die Mitte des Hauses, das ist ja ganz häufig so, das ist hier auch so.
Ja.
Schon fast offen mit so einem, ja, einem kleinen Esstisch noch dabei, so ein bisschen, naja, in heutigen Zeiten digitale Nomaden quasi Wohn- und Ess- und Arbeitsplatz, wenn man denn möchte. Immerhin gesagt, wenn man dann drin sein muss oder will, ne, ist natürlich...
In Portugal natürlich nochmal ein anderes Thema als in Deutschland, ja.
Was mir schon auffällt, ist, ihr habt große Fenster an den Seiten eingelassen, aber die hätte man ja auch noch größer machen können. Also so viel Sicht. Ich habe manche Containerlösungen schon gesehen, die dann extrem so mit Doppelschiebeglaselementen fast eine Seite komplett verglasen. Das ist hier ja nicht passiert.
Ja, das kommt also auch daher, selbst die Fenster, die wir jetzt hier verbaut haben, das ist eine Dreifachverglasung, so auf dem höchsten Isolierstandard. Und je mehr Glas man drin hat, desto mehr Sonnenlicht, Sonneneinfall hat man natürlich und dadurch wärmt sich dann auch so ein Container im Sommer halt super schnell auf. Das ist jetzt für Portugal noch mal wichtiger, als es in Deutschland vielleicht wäre, aber auch im Sommer in Deutschland, jeder weiß, in so einem Glaskasten zu sitzen und dann das Ganze noch in der Metallkiste, das ist keine Option. Und daher haben wir jetzt eigentlich lieber die Fenster kleiner gestaltet und dann an den richtigen Positionen eingesetzt, um Tageslicht zu haben.
Ja, dann gehen wir mal ins nächste Zimmer oder zumindest
das ist jetzt der Gang, Zone. Genau, ja, wenn man hier Flur. In der Küche vorbeigeht, genau, öffnet sich hier der Flur. Der Flur ist im Endeffekt auch gleichzeitig unsere Ankleide. Wir haben hier überall 60 cm tiefe Schränke drin und das ist die Tiefe, die man braucht für einen Kleiderschrank, um hängen zu können. Kann man hier auch nochmal zumachen über diese Schiebetür und dann ist das auch nochmal geschlossen, ja. Ja, und da ist viel Stauraum, also hier kriegen sicherlich 2-3 Leute ihre Klamotten unter. Und dann die Schiebetür hier, die ich jetzt gerade zugemacht habe, ich mach sie nochmal auf, wenn du da weitergehst, einmal ums Eck biegst, sieht man auch, das ist eigentlich ein Schrank, die Schiebetür, man kann die öffnen, das sind diese Gummibänder und hinter den Gummibändern kann man dann seine Klamotten verstauen und dass sie rausfallen. Gleichzeitig aber ist dadurch auch wieder Masse da und die Masse isoliert auch gegen Schall. Das heißt, angenommen, es würde jetzt jemand in der Küche sitzen und hier hatten wir mal ein Bett oder hier schläft jemand, ein Gast, wie auch immer, und man macht hier zu, dann hat man halt einen richtig satten Baukörper zwischen sich und den anderen und das isoliert nochmal gegen Schall auch. Oh ja, genau, jetzt habe ich die Schiebetür nochmal verschoben, dadurch öffnet sich das Badezimmer. Das ist komplett in Kontenstahl gemacht und das sieht man auch, das rostet, das kriegt eine Patina, versiegelt sich dadurch aber selber. Und das ist eigentlich das Interessante daran, denn wir haben es somit ohne Silikonfugen gemacht, alles aus einem Stück geschweißt und jetzt öle ich es regelmäßig, ich würde sagen 2-3 Mal im Jahr. Da unten kann man auch sehen, dass das mal wieder notwendig wäre, aber bisher beweist sich das also, man heizt sich durch die Sonne auch angenehm auf, weil nicht zu heiß. Und wenn du mal reingehst, dann wirst du es auch fühlen, dass da richtig Wärme abgestrahlt ist, da wo es sein soll, im Badezimmer.
Und das wirklich?
Ist, ja. Und da abends im Abendlicht eine Dusche zu nehmen, das ist, wie soll ich sagen, das ist Spa.
Also man muss sich das jetzt vorstellen, tatsächlich, du guckst eben, wenn du hier duscht, direkt in die Berge, direkt ins Grüne. Das ist natürlich schon ziemlich abgefallen. Ich weiß nicht, ob ich das so vernünftig fotografieren kann.
Wenn du das machst, dann hätte ich vorher vielleicht nochmal sauber gemacht.
Ach du, das retuschieren wir alles raus.
Das wird im Blog sieht das dann aufgeräumt aus.
Ja, hier schauen wir jetzt eigentlich Richtung Norden raus. Da ist auch wieder eine große Festverglasung. Am Anfang, als wir hier zu dritt gewohnt haben, war das unser Bett. Hier hatten wir ein großes Bett drin. Und jetzt ist es im Arbeitsbereich, aber auch die Gäste schmeißen dort wirklich ihre Sachen rein. Das ist wie so zusätzlicher Raum. Und hier kann man abends aber auch wunderbar sitzen, mal was lesen und einfach rausschauen, ein bisschen die Gedanken schweifen lassen.
Nur dieser Überlebenscontainer, wie du sagst. Ja. Ja? Wie viel Quadratmeter Wohnfläche habt ihr jetzt hier geschaffen?
Wohnfläche ist schwierig zu beantworten, weil ich da müsste jetzt eigentlich das ganze Mobiliar abziehen. Aber die reine Netto-Innenfläche, sage ich mal, sind 24 Quadratmeter. Mhm. Ja. Und dann, wenn du das Mobiliar jetzt abziehst, weiß ich nicht, ich würde sagen, da bleiben maximal noch 20 übrig, maximal 18, 20 Quadratmeter. Und ja, wie du siehst, ist es aber, gibt einfach durch die Trennung der Räume halt ein größeres Raumgefühl, als es tatsächlich ist.
Wie viel so eurer Zeit, ja, jetzt mal vielleicht im Schnitt tatsächlich über so ein Jahr, weil ihr habt ja irgendwie 3 Jahre gewohnt zu dritt, ja, wie viel Zeit habt ihr wirklich im Container verbracht? So mal prozentmäßig, so eine grobe Peilung. Wie viel?
Das ist super schwer zu beantworten. Also ich würde sagen, wir hatten am Anfang das Dach ja nicht, ja. Und
zwischen den
Containern, genau. Und da war es natürlich dann noch schwieriger, draußen zu sein. Jetzt ist es so, mit dem Dach, würde ich schon sagen, hat sich das dann, waren wir super viel draußen hier. Sonst davor haben wir schon mehr Zeit drinnen verbracht. Gerade im Winter wird es hier auch kalt. Aber in Prozent zu sagen, kann ich dir fast nicht beantworten. Ja, und wenn du natürlich auch mit reinrechnest, dass du hier drin schläfst, dann sind es schnell wahrscheinlich 60-70% der Zeit. Mhm. Ja.
Und warum habt ihr das überhaupt gemacht? Also vielleicht 2 Dinge. Was war für euch der Treiber, tatsächlich ein anderes Leben auszuprobieren? Weil das ist ja tatsächlich schon anders als, weiß ich nicht, wo habt ihr vorher gewohnt? Wahrscheinlich kein rein Endhaus irgendwie im Allgäu?
Nee, das war, also wir kommen ja selber gar nicht direkt aus dem Allgäu, sondern wir kommen 60 Kilometer westlich von München entfernt, aus einem kleinen Ort. Und ja, wie ist die Idee entstanden? Also grundsätzlich war da immer schon ein Interesse dafür da, auf kleinen Wohnraum zu wohnen. Und ich habe auch den VW-Bus, in dem habe ich das immer schon gemocht, sich reduziert irgendwie da fortzubewegen. Und dann wollten wir ein Haus bauen, beziehungsweise eine Wohnung bauen auf eine Garage von meinen Eltern und hatten da enorme Probleme mit dem Landratsamt, dem Zuständigen. Das hat dann so eine gewisse Trotzreaktion ausgelöst, muss ich sagen. Also da möchte ich mich auch nicht außen vor nehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's mir, ich baue die 2 Container aus und entweder wohnen in denen dann in Deutschland oder machen was anderes damit. Und dann hat sich aber während dem Ausbau oder auch schon kurz davor eigentlich ergeben, dass ein Freund von uns hier in Portugal ist und der gesagt hat, du schick doch die hier runter, komm doch hierher, ist viel angenehmer. Und das haben wir dann mehr oder weniger Hals über Kopf auch gemacht. Also weil die Entscheidung ist in wenigen Monaten gefallen, würde ich nicht mehr so machen, würde ich mit mehr Vorbereitungszeiten nochmal stattfinden lassen. Aber es hat funktioniert. Ja, und dann sind wir hier eigentlich angekommen. Ich würde sagen, es war eine sehr herausfordernde Zeit, dann hier anzukommen. Hat ja auch mit der Beziehung dann nicht funktioniert. Also die Tamara ist mit unserer Tochter vor einem Jahr ungefähr zurück nach Deutschland. Und ja, das, man merkt, also es ist nicht für jeden was, ja, dann so ein Projekt durchzuziehen. Und ja, eigentlich ist das der Beweggrund gewesen, war erstmal ein bisschen schon auch eine Trotzreaktion und gleichzeitig irgendwie sich selber auch ein Eigentum schaffen zu können, das irgendwie kompakt ist und zusammenbleibt und dass man flexibel einsetzen kann, da wo ich auch meinen Ort wechseln kann, die ich mit einem Kran zwar und einem LKW, aber zumindest die Location ändern kann. Denn mit Anfang 30 weiß man ja nicht irgendwie, wo man bleibt. Ja. Man weiß nicht, wo es einen hintreibt und dann ist es natürlich schön, wenn man sein Haus mitnehmen kann. Ja.
Das weiß man übrigens manchmal mit Ende 40 auch noch nicht.
Also ah ja, okay.
Insofern kann das immer sein.
Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gehört. Deswegen, also ist ja egal wann. Aber es ist auf jeden Fall, ich war halt, oder bin ganz am Anfang von meiner beruflichen Laufbahn dort gewesen. Und deswegen wollte ich mich nicht festlegen dann am Ende. Und vor allen Dingen nicht in eine Gemeinde ziehen, wo ich mit Problemen mit dem Landratsamt anfange. Das ist nicht, das hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, auch ein großer Teil war schon auch Langeweile und so ein bisschen Abenteuerlust, mal was anderes zu starten. Ja.
Während wir mal rüberwechseln hier in den Westflügel sozusagen. Ja. Warum Container? Das sind ja echte Überseecontainer. Ja. Also sind die mal übers Wasser gefahren oder sind die nur aus der Fabrik rausgepurzelt?
Nee, aber die werden in Asien produziert. Also die kommen so oder so einmal übers Meer. Was ich habe damals erst schon auch aus Kostengründen angefangen zu suchen. Und dann natürlich, wenn man überlegt, groß, transportabel, das ist beim Durchschnittsbürger, zu dem ich mich da zähle, ist das dann auf jeden Fall das erste Schiffscontainer. Und so bin ich dann da weitergegangen und habe das dann gemacht in den Containern. Ja, aber ich würde es so auch nicht mehr machen, denn von der Bauphysik und Baubiologie her ist es nicht das optimale Material. Und auch die Arbeit im Stahl ist deutlich aufwendiger. Deswegen, ja, dann hat man natürlich auch so ein gewisses, eine Vorstellung von Stabilität bei einem Schiffscontainer. Das stimmt auch. Aber sobald man anfängt, diese riesigen Cutouts zu machen für die Fenster, wird die Statik dermaßen beeinflusst, dass man sie nicht mal mehr übers Schiff transportieren dürfte. Also da geht eine gewisse romantische Idee mit dem Schiffscontainer, die dann in der Umsetzung aber nicht bestehen bleiben kann. Und deswegen würde ich es auch nicht nochmal in Stahlcontainern machen. Jetzt, so wie es ist, ist es natürlich, es ist ein Panzer, also das wird so schnell nicht kaputt gehen, das hält für immer. Aber es ist sicherlich nicht notwendig. Mhm. Ja.
So, also Westflügel, was haben wir hier noch im Bonusraum?
Ja, genau, das ist der Bonusraum, den wir uns geleistet haben. Hier ist ein kleiner Kamin, ein kleiner Holzofen, wo man sich im Winter gemütlich machen kann. Dann haben wir ein langes Panoramafenster, wie ich immer sage, mit einer Bank davor. Da kann man lesen und auch raus in die Natur schauen. Hat,
also auf die Hängematte.
Auf die Hängematte zwischen den Olivenbäumen, genau. Also es ist, ich würde sagen, ich habe da damals schon versucht, immer so dieses romantische Bild, so weit wie es geht, aufrecht zu erhalten. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und bewährt sich auch bis heute. Also hier, wenn ich arbeite, dann verbringe ich 50-60% der Zeit hier an dem Fenster, schaue nach draußen und sitze an meinem Laptop.
Also der erste Eindruck, gerade im Vergleich zu drüben, wo natürlich die ganzen Funktionen mit intelligenten Sachen auf engstem Raum laufen müssen. Wir sind lange mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen, was so ein bisschen daran erinnert, dass man sich überlegen muss, in reduziertem Platz, wie macht man das? Herrscht hier natürlich pure Großzügigkeit.
Ja, das ist auch, also diesen Kontrast, der ist auch bewusst geschaffen, weil wir hatten ja keine Ahnung, was wir da tun im Endeffekt. Wir haben ja vorher nicht so gewohnt. Und dann hat man schon Sorge, dass man es vielleicht übertreibt und dann am Ende irgendwas wohnen muss, das sich aber nicht gut anfühlt. Und deswegen war dann der Schritt auch dazu, zu sagen, okay, hier wirklich freie Wände, möglichst wenig zu sehen, große Fensterscheiben, um viel Sicht nach draußen zu haben. Und hat sich auch bewährt, aber es ist nicht notwendig. Also ich würde jetzt sagen, als Familie toll, aber wenn man jetzt als Single oder alleine ist, dann wäre das völlig übertrieben. Ja. Für mich, wenn ich hier alleine bin, ist es weitaus zu viel Platz. Ja. Brauche ich nie im Leben. Auch der Stauraum ist leer. Das ist viel zu viel eigentlich. Ja. Da kommt ja irgendwie auch jeder rein, der sich mal anfängt zu reduzieren. Dass man dann irgendwann immer weitermacht. Ich bin mal gespannt, wann bei mir dann der Punkt erreicht ist, wo ich das Gefühl habe, so okay, also weniger soll es jetzt nicht mehr werden.
Also wer einen Ausblick darauf haben möchte, der kann gerne mal die Folge 77 im Modcast hören mit Joachim Klöckner, der alles, was er besitzt, in einen Leinenrucksack bekommt. Ja, und inklusive Klamotten und Waschmittel. Ja. Also wirklich alles.
Wie die Zimmer
und das macht er seit 30 Jahren. Ja.
Ah, wow, okay.
Also ja. Das ist so Minimalismus, aber bei dem geht es nicht darum, sich zu minimalisieren, sondern... er hat gesagt, es geht um die Reduktion auf das Wesentliche. Und was bleibt dann wirklich? Mhm. Also wer Lust hat, da nochmal weiterzugehen, der kann da nochmal reinhören.
Ja.
Aber ja, also das finde ich erstmal extrem, wie soll ich was sagen, das ist wohnlich, das ist nett. Also man hat Lust hier oder da hinten, oh Gott, das ist ja hier wirklich, man verläuft sich halb.
Ja, kein Scherz, es ist wirklich, ich übertreibe nicht, das ist auch durch die Fensterflächen hier,
hast du natürlich überhaupt nicht den Eindruck, dass das auch nur 24 Quadratmeter sind, so wie drüben.
Ja, ja, das ist auch, sage ich so, für mich eigentlich die Basis von dem Konzept, auch gerade obwohl der Raum so klein ist, Räume zu schaffen. Und ja, würde ja vielleicht der eine oder andere sagen, ist doch doof, jetzt irgendwie auf 24 Quadratmeter noch eine Wand einzuziehen, warum? Aber das Gefühl, das du jetzt auch gerade beschreibst, dass du hier durchläufst und dann von der Ecke in den nächsten Raum kommst, dahin, das schafft ja auch das Raumgefühl, das du hast. Und dadurch ist es viel größer. Denn du weißt, hier sind zwei Räume, drüben haben wir drei Räume, die sind mit unterschiedlichen Nutzungen. Und klar, in der Nutzung bringt es auch Vorteile, aber du hast ein viel größeres Raumgefühl, als der Raum eigentlich groß ist. Ja. Und hier sind wir jetzt eben in dem letzten Raum, der war gedacht als Kinderzimmer für die Carla und war auch das Kinderzimmer. Deswegen hier auch die Tür, die größere, dass man, wenn sie mal älter ist, auch da irgendwie einen eigenen Eingang hat und nicht irgendwie bei den Eltern durchs Schlafzimmer laufen muss. Das ist natürlich auf kleinem Raum schon extrem schwierig, da ein Konzept zu schaffen, das dann auch mit älteren Kindern funktioniert. Und deswegen haben wir das so gemacht. Jetzt ist es momentan so ein Mehrzweckraum. Carla kommt ja nächste Woche, dann wird es wieder ihr Zimmer sein. Mhm. Und ich nutze es eigentlich zur Arbeit. Und eine befreundete Tätowiererin kommt hier vorbei und macht hier Tattoo-Studio immer. Das ist, ja. Mhm. Also ich habe wirklich jetzt in zwei Containern so viel Platz, dass ich ihn anderen Leuten zur Verfügung stellen kann.
Du kannst untervermieten.
Ja, also rein theoretisch, ja. Ja.
Ja.
Ja, momentan teile ich es auch noch mit jemandem, mit einem Freund, der hier zum Surfen ist und der lebt jetzt auch schon seit 1,5 Monaten hier. Funktioniert einwandfrei.
Ja. Und Portugal, du hast gesagt, du hast einfach den Wink bekommen nach dem Motto, kommt doch hier ist irgendwie nett. Das wirklich alles? Also
nee, also die Verbindung zu Portugal besteht schon viel länger. Ich bin, glaube ich, mit 11 das erste Mal mit meinen Eltern runtergefahren und der beste Freund von meinem Vater, der leider schon verstorben ist, der war ja, wie soll ich sagen, sehr umtriebig. Der hat hier auch schon viel Zeit verbracht vor etlichen Jahren in Portugal und immer davon geschwärmt. Und als wir dann hier da waren, zusammen mit, also als ich 11 war, zusammen mit meinen Eltern, war ich direkt klar. Also man hat es irgendwie gespürt, dass es irgendwie eine Verbindung da ist. Und als ich dann 18 geworden bin, bin ich direkt mit dem Bus, der auch da draußen steht, hier runtergefahren. Und seitdem eigentlich so im Schnitt, würde ich sagen, alle 2 Jahre, vielleicht alle 3 Jahre hierher für mehrere Wochen. Und ja, an dem Gefühl ist nichts verloren gegangen. Also die Natur, die viele Natur, die man hat, dann teilweise auch weniger besiedelt. Und dann natürlich das Surfen, das ist einer der Hauptbeweggründe, ja.
Das ist die Westküste ja nicht so verkehrt.
Nee, aber auch die Südküste hier im Winter ist es
ja. Ja, im Winter, ja. Moment ist ein bisschen ewig. Vielleicht gehen wir nochmal tatsächlich außen ein bisschen ums Gelände, denn das klang ja schon an. Irgendwie ist das Wohnkonzept ja nicht nur auf das begrenzt, was dann innen ist,
ja,
sondern so, wir haben hier schon Innenhof. Tatsächlich, wie breit mag der sein? Da sind das 2,50 Meter.
Irgendwie. Ja, weniger ist es ein bisschen, aber 2,30 Meter oder irgendwie
so. Ja. So. Aber wenn man hier Schatten haben will oder eben auch mal regensicher, wenn es dann regnet, habt dann ein Dach drüber. Mhm. Wunderbar. Und hast du hier einen Lieblingsplatz?
Ja, also mein Lieblingsplatz ist tatsächlich hier vorne. Entweder die Ecke hier oder mein Bett mit dem Fenster übers Eck. Und das nachts bei Vollmond, das ist also ist wirklich unglaublich. Wenn wir einmal eine Nacht hier gehabt, da sind so 2 Wildpferde irgendwie vorbeigekommen. Die standen dann nachts im Mondlicht mit wie in der Mähne. Und ich bin aufgewacht und habe wirklich gedacht, so, okay, ich träume. Also das ist, ja, das war wirklich beeindruckend. Ja. Deswegen ist mein
Lieblingsplatz. Haben die noch Hörner? Wer nicht, hätte
nee, überrascht. Nee, also ein Hörner waren es noch nicht. Nee, waren normale Pferde. Ja, aber ich glaube, das muss man wirklich mal sehen oder mal erleben, dass man das dann nachvollziehen kann, wie soll ich sagen, wie abstrakt eigentlich die Situation ist, weil das ist unsere Natur. Ich meine, wir leben auf diesem grünen Planeten und dann kommt einem das unwirklich vor, wenn man nachts aufwacht und ein Tier vorm Fenster sieht. Da merkt man irgendwie, wie weit man eigentlich von dem Ganzen schon weg ist durch den Lebensstil, den wir zumindest, ich kann ja nur von uns sprechen, in Deutschland geführt haben.
Du hast ja gesagt, das Thema Leben nah an der Natur ist was, was in dem Future Living Konzept eine große Rolle spielt, aber natürlich auch hier, man ist ein bisschen ab vom Schuss und es war ja auch das Bestreben hier, möglichst von der Natur und mit der Natur zu leben. Das heißt, was gehört hier zu eurem Leben noch dazu? Der Rest ist euch ja wahrscheinlich nicht einfach nur aus dem Supermarkt wieder hier reingeflattert.
Nee, mittlerweile ist es leider wieder so, aufgrund der Zeit bei mir. Als die Tamara noch hier war, war es so, dass ich habe zusammen mit Freunden ein Gewächshaus gebaut und da haben wir sehr viel anbauen können und die Tamara hat das damals gemacht. Dann hat in der Zwischenzeit ein Freund von mir hier gewohnt, der das weiterbetrieben hat. Und da hatten wir also beste Lebensmittel, die direkt aus dem Gewächshaus von vor der Tür kamen. Und dann noch das wahnsinnige Glück, dass unsere Nachbarn Franzosen sind. Die sind, ich schätze mal, um die 70 rum, die seit über 30 Jahren Permakultur betreiben. Und da sind wir gerade im ersten Lockdown direkt nebenan quasi mit besten Lebensmitteln versorgt worden. Und das war für mich eigentlich ja damals jetzt auch, ist ja auch schon wieder 1,5 Jahre her, so die Erfahrung zusammen mit dem Freund von mir, der dann dort drüben auch gelernt hat, wie gut unsere Ernährung eigentlich sein kann, die direkt vor der Haustür stattfinden kann. Und dass dieses Prinzip eigentlich, das billig zu kaufen im Supermarkt, auf Masse produziert zu haben, dass das keinen Sinn macht und dass das einem auch einen eigentlich nicht befriedigt. Ja. Und das ist dann der Grund gewesen, warum ich dann auch gesagt habe mit dem Future Living Konzept, wir müssen eigentlich diesen Lifestyle nah an der Natur reduziert in Bezug zur Natur, mit dem Anpflanzen und mit dem Gemüsebeeten, dass wir die Ernährung direkt vor Ort haben, dass man daraus ein Konzept schaffen muss, das innerhalb eines deutschen Bebauungsplanes umgesetzt werden darf. Und das ist eigentlich das Ziel dabei. Ja, und das auf eine professionelle Ebene zu heben, sodass das auch wissenschaftlich belegt ist, dass man damit auch bei der Gemeinde in Deutschland einfach einlaufen kann und alle Zahlen belegen kann. Das ist das Prinzip dahinter. Denn davon bin ich absolut überzeugt, dass in Deutschland das genauso geht. Klar haben wir einen härteren Winter, aber mit der Technik, die wir haben und trotzdem der Berücksichtigung von Permakulturprinzipien kommen wir da sehr, sehr weit, auch in kälteren Klimagebieten.
Ja, ja, da hören wir uns gleich noch ein bisschen mehr zu an, wenn wir hier sozusagen zum stationären Teil übergehen. Ich würde tatsächlich gerne einfach auch aus purer Neugier nochmal so rumwandern.
Klar, gehen wir mal.
Was hier noch so für Spots und so kleine Islands sind. Ja, so hier sind dann auch die Surfbretter zu finden, wunderbar.
Genau, die liegen da im Schatten. Im Endeffekt hier die Hängematte, habe ich auch viel Zeit verbracht. Ja, die Container haben wir ja wirklich hier auf einfach Betonsteine gestellt. Also wir haben jetzt nicht hier betoniert, sondern einfach Betonsteine hingestellt, um die Last anzufangen und dann die Container einfach drauf. Genauso stehen die jetzt auch seit 4 Jahren. Die haben sich vielleicht ein bisschen gesetzt, aber nichts Wildes. Und dann drumherum, da hinten sieht man das Gewächshaus, das hier im Norden steht. Davor ist so ein kleines Wasserbassin, in dem wir im Winter das Wasser sammeln. Mhm. Denn die Trockenheit hier ist wirklich intensiv. Also man muss irgendwie ein bisschen Wasser speichern, um über den Sommer zu kommen. Das Wasser allerdings, das wir da sammeln, das nutzen wir nur zum Gießen. Das ist noch ein Brunnen, ein ganz alter gemauerter Brunnen auf dem Grundstück. Und da pumpe ich mit der Energie von der Photovoltaikanlage Wasser, einen Zwischentank, der dann wieder in dem anderen Häuschen hier steht. Mhm. Und da dahinter hängt dann ein sogenanntes Hauswasserwerk. Das baut einen Druck auf von 3 Bar, so wie wir den auf den Leitungen auch haben. Und dadurch kann man dann im Container ganz normal mit Wasserdruck arbeiten, wie sonst auch in einem normalen Haus. Ja.
Und dieses ganze Know-how, ja, was man dafür braucht, also von Wasserwerk bis Permakultur für das, was er da betrieben hat, Gewächshaus bauen und natürlich hier auch diese Wohncontainer entwerfen und diese Lösung bauen. Wo kommt das Wissen bei euch her?
Also von den Wohncontainern ist es definitiv eher aus der Schreinerlehre, was die Konstruktion angeht. Und der Rest war wirklich dann auch belesen, sich informieren, auch viele Foren, da steht zwar auch viel Quatsch drin, aber es ist auch viel Wahrheit dabei. Und dann viel mit Leuten sprechen. Also ich habe zum Beispiel den Massivholzkorpus, da habe ich zusammen mit dem Mann aus dem Allgäu halt gesprochen, wie verhält sich das feuchtetechnisch. Da habe ich dann auch berechnet am Ende. Also wir sind da über Ingenieursoftware dann drangegangen. Und der Rest bei der Permakultur, da muss ich sagen, sind wir eigentlich nie zu einem Punkt gekommen, dass ich jetzt sage, okay, jetzt ist das ein Running System. Das wäre jetzt immer noch in den Kinderschuhen. Aber auch da haben wir dann einen Berater dazu geholt, der das Gelände sich angeschaut hat und gesagt hat, hier die Bäume, dieses Gemüse in der Kombination. Und haben uns da einfach Know-how quasi eigentlich auch dazu gekauft, muss man sagen. Weil das ist für mich einfach der Punkt, an dem es scheitert, ist, wenn jeder selber anfängt von null, warum? Wir haben so viele Leute, die sich auskennen, so viele Profis und warum nicht auf deren Wissen zurückgreifen? Na.
Wie groß ist das Areal hier, was ihr dann insgesamt belebt, bewohnt habt?
Also das Haus steht jetzt hier gerade auf, 1,4 Hektar. 1,4 Hektar sind es insgesamt. Ich würde sagen, wenn man jetzt in 2 Schiffscontainern leben möchte und sich autark ernähren, dann reicht vermutlich auch ein Hektar.
Ein Hektar für die nicht agrarwissenschaftlich oder mathematisch Belesenen sind?
10.000 Quadratmeter, genau. Und das würde dafür auf jeden Fall reichen. Was wichtig ist, ist Wasser, dass Wasser da ist, also irgendein Grundwasser, an das man rankommt. Ja. Und dann sollte das eigentlich reichen. In Deutschland kenne ich mich dazu so wenig damit aus. Da sind wir jetzt gerade mit dem Dr. Rodrigo Perez an dem Design für sogenanntes Zero Distance Farming. Und da wird dann eben auch unter der Berücksichtigung von Permakulturprinzipien auf kleinstem Raum, aber im geschlossenen Raum Lebensmittel produziert. Und das ist für Deutschland notwendig, um über den Winter zu kommen. Denn und die Energie, die dafür verwendet wird, die ist nicht enorm hoch, weil man durch die Permakulturprinzipien halt sehr effizient arbeitet. Und da, das meine ich mit dem, das ist eben der professionelle Schritt, den ich in Deutschland gerade gehe, um das dort auch umsetzen zu können, ohne dass jemand am Ende irgendwie 12 Stunden im Garten stehen muss jeden Tag, um dann für 3 Leute Salat ernten zu können. Ja.
Also, wer es als Hobby mag, gerne, aber wenn man das tatsächlich zum Sattfüttern der Familie braucht, dann wäre schon gut, man hätte ein anderes Konzept.
Genau, das, so bin ich auch. Also für mich ist das keine Option. Ich habe mich auch nie als Aussteiger gesehen, der jetzt irgendwie wirklich 24/7 draußen wirtschaftet im Endeffekt, um die Familie über die Runden zu bringen. Sondern es ging immer darum, das technisch auch so auszustatten, dass man eben diesen Wohlstand und unser Leben, das wir jetzt so frei haben, auch wahren können und da keinen Rückschritt eigentlich machen. So, ja, das ist das Ziel.
Was so ein bisschen tatsächlich, was man eigentlich denkt, was hier noch so hingehört, wären tatsächlich noch ein paar Haus- oder Nutztiere. Irgendwie. Also ich meine, wenn dir mal was im Mondlicht vor das Fenster läuft, okay, freilebend, aber eigentlich...
Das stimmt, also man kann auf jeden Fall, ist auch nochmal so ein Punkt bei mir, was da so wegen dem Job als 3D-Designer und dann auch als Handwerker war ich viel unterwegs, deswegen Tiere vor Ort zu haben, da musst du halt durchgehend da sein. Und wir hatten hier aber auch Hühner, das hat wunderbar funktioniert, das war auch mit der Kleinen super, also die hatte ihren Spaß und es gab halt immer frische Eier. Auf den 1,4 Hektar, da könnte man ja auch fast Kühe haben, ja.
Also es ist tatsächlich schwer zu beschreiben, man hört es ja ein bisschen in der Atmosphäre, so irgendwo Nachbarn gibt es auch mal da hinten ein bisschen Gemurmel, aber ansonsten hörst du halt hier nur Vogelgezwitscher und ein bisschen den Wind rauschen.
Und Hunde oft.
Ja.
Und nachts Wildschweine kannst du hören, ja.
Was machen die für Geräusche?
Also das ist so ein Grunzen, aber teilweise auch nur das Scharen und dadurch, dass das schon echt schwere Tiere sind, hörst du die schon auch laufen. Ja. Also ich war, jetzt ist noch gar nicht so lange her, da saß ich hier vor den Containern nachts und da habe ich ein paar gehört. Da gehst du rein. Also, ja.
Da ist wir ein haben Stahlcontainer halt vielleicht doch nicht so
ja,
schlecht.
Ja, absolut. Also, das war vielleicht dann nicht so blöd, ja. Genau, hier siehst du jetzt, eigentlich hätte ich die Photovoltaikanlage am liebsten direkt auf die Container gebaut, um es alles kompakt zu halten. Das war aber so, wir sind aufs Land nicht gekommen damals, weil es hier so viel geregnet hatte, witzigerweise, dass wir durch diese Furt, durch die du auch durchgefahren bist, nicht durchgekommen wären. Das heißt, ich hatte 6 Wochen hier Stillstand. Und dann war ich aber schon am Land und habe dann angefangen, die Photovoltaikanlage auf diese bestehende Hütte hier zu bauen. Und da drin ist auch unsere komplette, also die 1200 Liter Wasser, die ich eben aus dem Brunnen dann immer wieder auffülle. Und da danach kommt dann das Hauswasserwerk, das ist da oben links. Und dieses Hauswasserwerk baut dann den Druck auf. Und du stehst hier gerade vor dem Lithium-Ionen-Speicher, der meine Energieversorgung eigentlich ist.
Jetzt noch kein Tesla-Modell, aber funktioniert so ähnlich.
Ja, genau. Also wir sind damals auf Victron gekommen. Das ist eine Firma, die in Afrika so Pumpenhäuser auch ausstattet. Also auch höchst qualitatives Material. Und ich bin sehr zufrieden damit. Also wenn wir jetzt mal 2 Wochen keine Sonne haben, dann wird es natürlich schon eng, je nachdem wie viel du nutzt. Aber mittlerweile könnte ich sogar über ein Aggregat das zwischenladen, aber das habe ich noch nie gebraucht. Ja. Und das ist das Hauswasserwerk hier. Da haben wir darauf geachtet, dass wir einen Edelstahltank haben, dass der nicht zum Rosten anfängt. Und ansonsten war es das eigentlich auch schon, was man braucht. Ja.
Wenn ich jetzt mal spontan, das ist immer so eine Lieblingsfrage von meinem Sohn, ne? Das Höchste, das Schnellste, das irgendwas so. Wenn du deine und eure Erfahrung aus den 3, 3,5 Jahren hier leben, sozusagen verdichten müsstest auf eine Essenz, also was hast du wirklich gelernt hier?
Ressourcenschonend zu leben. Definitiv. Also ich weiß, was Energie eigentlich bedeutet und was Ressourcen sind, was unser Wasser bedeutet. Durch die Trockenheit hatten wir auch hier Wochen, in denen der Brunnen trocken gelaufen ist. Und wenn du mal unter der Dusche stehst und dir eigentlich überlegst, wie viele Liter hier gerade durchgehen pro Minute, aber du gleichzeitig weißt, dass deine eigene Wasserversorgung gerade trocken läuft, dann kriegt man eine ganz andere Wertschätzung für Wasser, für den Rohstoff. Ja. Und dasselbe, gut, mit Strom würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht ganz so viel. Da ist es eher so eine Rechnung, weil man sagt, okay, wie viel braucht denn mein Kühlschrank? Wie viel braucht denn der, keine Ahnung, der Rasierer, was weiß ich? Wie lange hält mein Akku dadurch? Kann ich heute Nacht eine Stromheizung laufen lassen? Geht es? Oder geht dann die Batterie leer? Und da kriegt man ein gutes Gefühl dann dafür. Und das ist mittlerweile in Deutschland, selbst wenn ich bei meinen Eltern oder irgendwo bin, ich merke das, wenn irgendwo ein Wasserhahn läuft, ich werde nervös, wenn der nicht gerade benutzt wird. Ich werde richtig nervös und ich finde, das sollten wir eigentlich alle wieder mehr haben, das Gefühl. Und nicht so verschwendend damit umgehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So ein geiles Konstrukt hier, ein alter Stall oder irgendwie.
Ja, das
so.
Ist Bestand. Bestand. Hier waren, ganz hier, ja, genau, hier waren die Hühner drin, glaube ich, oder die Schweine, mal ganz früher. Und den haben wir genutzt, weil er da war. Ja. Nee, da drüben habe ich. Ich zeig dir mal das Gewächshaus noch. Kann man reinschauen. Also mit dem Gemüse, was da jetzt gerade drin ist. Ich habe das hier in meinem Landlord hier überlassen, dass der da sein Gemüse ziehen kann, weil ich ja es nicht nutzen kann momentan und so viel unterwegs bin. Aber vom Grundprinzip her haben wir es eben so ausgerichtet, dass es Richtung Süden steht. Hier hatte der Baum allerdings, der stand hier noch und der hat dann immer zur Mittagszeit genau Schatten geworfen, damit es nicht zu heiß wird. Hat wunderbar geklappt. Da drin sind eigentlich die Zucchinis explodiert und hatten alles da drin, Kürbisse, Tomaten. Und hat wirklich super funktioniert und 1A geschmeckt. Also schauen wir in Schlangen.
Schlangen?
Ja, die verstecken sich in sowas halt gern am Abend.
Aber keine Giftschlangen.
Das ist eine, ich glaube, eine Grasnatter. Aber selbst die, also das ist jetzt nichts, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Die sind so scheu. Ja, das ist alles, was du hier siehst eigentlich, das ganze Material. Von den Eventbaustellen, die ich für BMW gemacht habe, habe ich das mitgenommen. Das wäre alles weggeworfen worden. Und daraus haben wir es dann gebaut. Und das ist 1A, also fehlt sich nichts. Mal hier rum, das wird ein bisschen eng. Ja, und hier, jetzt gehen wir hier rein.
Mhm. Das merkst du? Boah, 5 Grad kühler.
Genau, ja. Das war auch das Ziel dabei. Deswegen ist das Gewächshaus auch so gebaut, weil das eigentlich als Puffer funktioniert. Zwischen genau dem Süden, der Sonneneinfallwinkel, ist halt genau in der Richtung, da wird es am heißesten. Und dadurch, dass wir das als Puffer verbaut haben und hier oben offen gelassen haben, haben wir hier eine viel kühlere Temperatur jetzt drin. Und im Sommer ist das natürlich dann Gold wert. Ja, das ist hier gerade so Umbruchsstimmung, wie man sieht. Hier wird gerade sortiert. Denn es geht ja dann Ende des Jahres, würde ich sagen, weiter nach Ericeira. Und das ist aber so die provisorische Werkstatt, in der ich noch die letzten Arbeiten gemacht habe. Und ja.
Das ist tatsächlich einer der Punkte, bei dem man dann früher oder später schon mal landet, wenn man sich überlegt, okay, wir reduzieren uns mal in dem Haus auf Fläche und was brauchen wir wirklich zum Essen, Leben, Schlafen, Arbeiten und so weiter. Dann kommt dann irgendwann das Thema Werkstatt.
Ja, Werkzeug. Ja, kommt drauf an, wer es ist. Ja, aber
ich meine, rund um so ein Haus, egal ob es jetzt ein Containerhaus ist oder oder ein großes gemauertes, ein Haus, da gibt es eigentlich immer was zu tun. Das wissen alle Hausbesitzer. Und dann brauchst du auch mal ein bisschen Werkzeug und Gedöns. Und dann stellt sich ja die Frage, du hast ja keinen Stauraum, also du hast die Schränke, aber in den Containern ist es ja dann... Sag mal, für sowas wie, ich richte mir da noch einen Werkzeugschrank ein oder eine Werkstatt, wird es, glaube ich, eng, oder?
Ja, nee, also eng wird es nicht. Ich habe mein Werkzeug sogar drin. Also meine, ich sag mal jetzt, die Schreinerwerkzeuge, die habe ich alle drin, auch weil es halt einfach sicherer ist. Aber ich möchte, würde jetzt sagen, der Hauptgrund eigentlich, warum ich es da drin nicht machen würde, ist eher der Dreck, der Lärm und... Deswegen habe ich keine Werkstatt da drin. Gut, ich arbeite viel mit Holz, da fällt halt viel Staub an. Für einen, der jetzt eher mal einen Motor auseinander zerlegt oder wie auch immer, würde es vielleicht sogar noch gehen. Aber da würde ich definitiv auch sagen, dazu braucht es nochmal einen separaten Raum für eine richtige Werkstatt, wenn die ordentlich ausgestattet sein soll. Aber gerade bei dem FL2 oder bei dem Future Living Konzept, ich meine, man sieht es hier auch, der Raum ist halt jetzt da, aber er wird eigentlich nur, keine Ahnung, zu 5% genutzt. Und warum sowas nicht in dem Community-Hub dann umsetzen und dann sich das auch teilen. Klar, da brauchst du Regelungen, sonst funktioniert sowas nie, aber es macht durchaus Sinn, das zu teilen.
Also ich meine, da kann man ja mittlerweile sagen, da gibt es aber auch viele Erfahrungswerte und in den letzten Jahren ja noch ein paar mehr aus Coworking und ja, anderen Konzepten, gerade das Thema Werkstatt und Werkzeuge auch teilen. Mhm. Also da kommt man, glaube ich, mit einem Mindset, der ich will es nutzen, aber ich muss es nicht besitzen,
genau.
Wahrscheinlich schon ziemlich weit.
Und auch was auch super dabei ist, also ich merke es jetzt hier, das ist der Austausch von Know-how. Denn wenn man was gemeinsam macht, dann findet der immer statt. Und ich merke es hier ganz extrem. Klar, viele Leute wohnen hier eher alternativ in Wohnwegen, in Vans, wie auch immer. Und die kamen alle in den letzten Jahren immer hierher, wenn es irgendwas zu reparieren gab. Und klar, wir hatten halt ein ordentliches Werkzeug da und konnten aber auch zumindest beim Holz beraten. Deswegen hat sich da, hat so schon viel mehr Spaß gemacht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich kenne es halt aus der Schreinerei noch in Deutschland, es ist ein riesen Ärgernis, wenn man Werkzeug nicht dort wiederfindet, wo es vorher war. Und das können die allerwenigsten offensichtlich, das funktioniert selten. Deswegen braucht man eine gewisse Regelung für diese Community Hubs und Creative Hubs und das sogenannte Resilienzmanagement, also dass das auch auf lange dann funktioniert. Ich glaube, da ist noch ein Prozess notwendig, um da auch wirklich ein funktionierendes System zu haben. Jetzt müssen wir nur hier raus.
Ja. So, im Hintergrund hört man schon den einen oder anderen Vierbeiner.
Ja.
Boah, da sind hier einige unterwegs. Pass auf hier rum.
Ein älteres Modell.
Ja, ja, die sind easy. Ja, das ist das Wasserbasar. Also wie gesagt, du siehst ja selber, das ist natürlich kein Trinkwasser. Da geht es nur darum, die Pflanzen gießen zu können und über den Sommer zu bringen hier.
Was mir sehr gut gefällt, ist die Schaukel. Ich passe da nicht mehr rein, aber das ist natürlich Romantik pur hier. Ne?
Ja, das war für die Carla auch. Ja.
Noch
absoluter Traum.
Im Baum gehangen. Ja. Also, wie kannst du das greifen, so, was das zum Beispiel für deine Tochter bedeutet hat, hier zu leben über diesen Zeitraum?
Ja, ich merke es auch extrem. Also ich merke es jetzt extrem, wenn ich nach Deutschland komme und wir dort zusammen Zeit verbringen. Und wenn ich den Unterschied sehe zu ihr und zu den anderen Kindern im Kindergarten, sie ist viel offener. Also es ist wirklich ist immer sehr offen zu allen, aber nicht auf eine naive Art und Weise, sondern das hat man natürlich auch hier gelernt, sondern schon mit einem gewissen Abstand, aber unkomplizierter. Oder man merkt es auch, wenn man einfach mal draußen rennt und sie hinfällt oder sowas und selbst wenn da vielleicht ein bisschen eine Schiffwunde oder irgendwas ist, die ist natürlich, wir sagen hier immer Campo-Life gewohnt und da hängt man halt mal an einem Dornenbusch fest oder wie auch immer. Das merkt man extrem, dass sie da, ich würde sagen, ein bisschen abgehärteter, finde ich jetzt ein hartes Wort, aber man merkt halt einfach, dass sie da lockerer damit umgeht. Und auch gerade, weil sie halt diese ganze Umzugsphase mitgemacht hat und ja auch gemerkt hat, wie die Tamara und ich unter Spannung standen damals, als die Container hier durch diesen Fluss gezogen wurden und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann bei einem vierjährigen Kind, aber es ist so eine gewisse Reife einfach da und eine gewisse, ja, sie ist sehr, sehr ausgeglichen. Und kann man jetzt sagen, woher das kommt, wir wissen es nicht, aber meine Vermutung liegt schon darin, dass sie das hier auch mitgenommen hat aus Portugal und durch diese Reise. Und auch eine Genügsamkeit, also die Carla zum Beispiel, die trinkt Wasser, also wenn jemand fragt, was möchtest du trinken? Wasser. Da kommen Limonade, selbst Säfte, die ja auch total überzuckert sind eigentlich bei uns, das möchte sie gar nicht. Und das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Denn das ist bei mir nicht so. Also ich komme doch schon noch schwer an einer eiskalten Coca-Cola in einem Glas mit Zitrone vorbei. Und offensichtlich hat das aber wohl auch durch die Ernährung und auch durch ihre Mutter, durch die Tamara, ja, die Früchte getragen, dass sie da ganz anders tickt.
Also ich finde das wirklich extrem spannend. Ich muss halt sagen, das, was mich wirklich beeindruckt, ist so das Wohngefühl da drin. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, zum Einstieg wäre es mir wahrscheinlich auch ganz lieb, zwei Container zu haben, um nochmal ein bisschen Bonusraum dazu zu haben. Aber insgesamt ist es
ja, ist einfach ein ganz, ganz anderer Lebensstil. Und
ist er denn so anders?
Naja, du bist hier schon sehr draußen. Mhm. Jetzt kann ich natürlich sagen, nach einem halben Jahr Portugal kommt mir das nicht mehr so ungewöhnlich vor. Das nicht, aber dieses, das Modell, glaube ich, sich wirklich auch zu entkoppeln von ganz vielem, was erstmal Zivilisation so im Kern ist. Man sieht es ja in Reichweite und pendelst irgendwie hin und her. Für mich hat das schon einen sehr viel höheren Freiheitsgrad, muss ich ganz ehrlich sagen, im Kopf und dann aber auch, ja, auch mit den Widrigkeiten klarzukommen, die dann da sind. Du hast gesagt, eine lange Trockenheit ist ja auch, das ist ja nicht alles Regenbogen und Ponyhof hier jeden Tag. Hast auch angedeutet, auch für eine Beziehung ist das Leben im portugiesischen Outback in dieser Konstellation ist eine Herausforderung.
Gut, der aber das finde ich mit rein, dass halt sehr viel Unsicherheit dabei ist. Also wir sind da einfach auch über unsere Grenzen dann hinausgeschossen, so in was das angeht, und haben uns selbst überfordert, auch sehr viel gleichzeitig gemacht. Deswegen meinte ich das auch vorher. Also ich würde es in dem Zeitraum nicht nochmal machen. Ich würde es viel langsamer nochmal angehen. Und ja, das hat dann am Ende auch dazu geführt, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert hat. Da muss man, glaube ich, viel mehr Rücksicht nehmen auf der Ebene.
Ja, ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen. Ich für mich persönlich kann halt sagen, so dieses Gefühl, ja, aber auch immer ständig rennen zu müssen, wenn vielleicht auch mal gehen angesagt ist oder man mal ein bisschen Zeit braucht, ist ja was wir auch wieder lernen müssen oder auch das Tempo an manchen Teilen zu verlernen oder
so eine Entschleunigung, meinst du, oder?
Oder eben zu dosieren, ja, weil ich meine, du hast ja mit MLab, da werden wir gleich, wenn wir uns hier mal in den stationären Bereich bewegen, der Aufnahme sozusagen noch ein bisschen zu erzählen. Da habt ihr natürlich eine Menge vor, eine Menge aufgebaut. Also es ist ja nicht so, dass das hier, wie du schon gesagt hast, weder bist du Aussteiger, noch ist es, dass du hier friedlich in den Tag hineinlebst und dann war's das. Das heißt, auf der einen Seite gibt es diese Ambitionen und auch die Notwendigkeit zu sprinten und Dinge zu machen. Aber wenn man dann hier ist, glaube ich, gibt es auch ganz viel Ausgleich. Und das finde ich als Lebensstil ist was uns häufig, oder sprechen wir nur von mir, ja, was mir häufig in dem direkten in Deutschland Leben, Arbeiten, selbstständig sein, mit Familie, also nicht gar nicht gelungen ist, aber häufig auch sehr, sehr schwierig war. Und das habe ich das Gefühl, das geht hier vielleicht ein bisschen einfacher.
Jein, also dafür hat man hier dann damit, also für meine Begriffe, so wie ich das jetzt vergleichen kann, dadurch, dass ich durch die MLab jetzt gerade wieder voll in dieses, ich sag mal, in der deutschen Leistungsgesellschaft liefern muss, merke ich schon, was für ein Kontrast das ist zu dem Leben hier. Und ich finde, es ist nicht unbedingt ausgleichend, sondern es kann sogar auch belastend sein, wenn du auf der einen Seite hier direkt vor dir siehst, wie ein Leben aussehen kann, auf der anderen Seite aber nicht aus diesem System komplett ausbrechen möchtest und da irgendwie auch noch leisten möchtest und die Vorzüge auch davon ja dann in Anspruch nehmen möchtest, dann kommt man dann schon auch an Grenzen, die super belastend sind. Also zum Beispiel Internetverbindung. Jetzt fällt die Internetverbindung aus. Das passiert halt irgendwie dreimal in der Woche, weil halt alles ein bisschen, sag ich mal, jetzt nicht komplett professionell gelöst ist mit der Infrastruktur. Und dann kommst du halt gleich an die Grenzen, weil in Deutschland dein Termin, der wartet und der geht davon aus, dass du rechtzeitig zu deinem Videocall erscheinst. Und wenn das zweimal nicht funktioniert, dann bist du unzuverlässig. Und bist du ja auch. Also du kannst zwar nichts dafür, aber bist du in dem Fall ja dann auch. Wie weit funktioniert das? Das ist eigentlich auch ein Future Living Thema dann. Wie weit bekommt man quasi diese digitale Arbeit, die man ja hat und die immer mehr wird, zusammen mit so einem Lebensstil, der nahe in der Natur und ein bisschen entkoppelt stattfinden soll?
Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns hier mal in die Kuschelzone und sprechen da nochmal drüber. Also, Future Living, du hast es ja gerade schon angedeutet, wir haben es auch mit der Abkürzung FL mittlerweile verknüpft und so weiter. Vielleicht mal eine kompakte Formel, ja, oder Form. So, was genau ist für dich Future Living? Was bedeutet das?
Ja, das Future Living ist genau das, was der Name sagt. Es ist ein Lebensstil, der zukunftsfähig ist. Und der ist deswegen meiner Meinung nach zukunftsfähig, weil er Naturbezug hat, weil er uns eine Verbindung zur Natur wiederherstellt, der uns vielleicht über unseren momentanen Lifestyle etwas verloren gegangen ist. Grundsätzlich ist das Future Living Konzept aber ein total generalistisches Konzept, denn das Leben ist nun mal sehr abstrakt und vielfältig, deswegen gilt es da einige Punkte zu beachten. Und eigentlich ist das Future Living Konzept so gedacht, dass mehrere Menschen zusammenziehen können, auf eine sehr nachhaltige Art und Weise leben können, aber dabei nicht auf ihren Wohlstand verzichten müssen. Und da gibt es natürlich einige Unterpunkte, die man dabei beachten muss. Und die sind in dem Future Living Konzept, inklusive übrigens auch der deutschen Bauordnung, berücksichtigt, ja, die eine der größeren Herausforderungen ist.
Du hast schon gesagt, es geht halt darum, nicht auf Komfort oder ich würde sagen auch auf Stil, das ist ja auch ein Designelement, was ihr mit MLab ganz klar im Fokus habt, dass man darauf nicht verzichten muss. Welche Rolle spielt denn Verzicht aus deiner Sicht für ein nachhaltiges Lebenskonzept?
Ja, also Verzicht an sich, ich finde, Verzicht ist dann eigentlich ein Problem, wenn man es spürt, also wenn man das Gefühl hat, etwas auf etwas zu verzichten. Und jetzt hier durch die 3,5 Jahre Leben auf so eine Art und Weise habe ich eigentlich gemerkt, dass man auf super viele Themen eigentlich gar nicht kommt. Also das ist ja auch ganz klares Marketing. Es wird so ein sogenanntes Desire geschaffen, das aber künstlich ist. Und wenn ich jeden Tag an der Werbung vorbeirenne, dann bin ich irgendwann so manipuliert, dass ich das Gefühl habe, etwas zu benötigen, um glücklich zu sein. Wenn ich die Möglichkeit habe, mich da ein bisschen rauszunehmen, dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass man merkt, man braucht das alles überhaupt nicht, sondern es geht um ganz andere Sachen in einem Leben, die einen glücklich machen und zufrieden machen. Das kann unter anderem auch zum Beispiel ein Sternenhimmel sein in der Nacht oder auch mal das Wetter mitzubekommen. Also für mich persönlich kann ich sagen, ich kann da super viel aus der Natur ziehen und dann bin ich nicht mehr dazu gezwungen zu konsumieren. Ja, und so würde ich sagen, dass Verzicht an sich eigentlich nur dann ein Verzicht ist, wenn ich den auch bemerke. Ansonsten bin ich einfach raus aus diesem Desire-Thema und bin glücklich, ohne viel zu haben oder viel zu konsumieren.
Jetzt haben wir ja auch schon gehört, wenn man vielleicht hier ist in Portugal oder sagen wir mal einfach die Lebensumgebung ein bisschen anders ist als Münchner Vorstadt, ja, mit einem Arbeitsplatz irgendwo in Münchner Hightech Industriegebiet, was auch immer, so. Wenn man das also aus der deutschen Perspektive sieht, wie weit sind wir da im Sinne von diesem Verständnis für Future Living? Also hast du das Gefühl, dass sowas wie Tiny House oder auch nachhaltiger Lebensstil, weniger Konsum, bewusster Konsum, dass wir da wirklich schon ein gewisses Momentum haben oder stehen wir da noch ziemlich am Anfang, wenn du mal so.
Also auch aus meiner Perspektive raus, ich glaube, ich habe da schon ein recht objektives Bild aufgrund des Hin- und Herreisens zwischen Deutschland und Portugal, aber ich finde, es ist ein immenses Momentum da, jetzt gerade auch durch die Corona-Krise noch bestärkt. Es merkt man, wie viele Menschen sich mittlerweile damit beschäftigen. Trotzdem ist es auch schockierend, wie wenig eigentlich noch aktiv passiert und wie weit weg wir davon sind. Ich glaube, oftmals hängt das auch mit den Strukturen, in denen wir nun mal handeln, zusammen und auch mit unseren Behörden, muss man auch sagen, mit den rechtlichen Regelungen, die wir haben, die wir beachten müssen. Aber das Momentum ist definitiv da. Also für mich ist da eine große Hoffnung momentan, dass mehr Menschen auf diesen Zug aufspringen und auch dann lernen können am eigenen Leib, wie viel schöner das Leben eigentlich so ist, wenn man nicht nur auf Leistung getrimmt ist und dann ja die Leistung, die man jeden Tag erbringen muss, dadurch einen Ausgleich schafft durch Konsum. Und das ist das, was ich jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, wieder sehen kann. Der Konsum ist für uns der Ausgleich für dieses leistungsorientierte Leben, das wir haben. Und wenn wir das ein bisschen langsamer, ein bisschen entschleunigen könnten, ein bisschen runterfahren könnten, dann glaube ich, dass der Konsum und damit auch diese Ressourcenverschwendung, die mit einhergeht, reduziert werden kann. Und mein großes Ziel ist, das zu schaffen, ohne als faul zu gelten. Denn das merke ich in Deutschland ganz extrem, auch mit meinen Containern in Portugal hier. Das geht oftmals das Vorurteil mit einher, okay, da will einer nicht arbeiten. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum. Es geht eigentlich nur um die Geschwindigkeit, die zulasten unserer Qualität geht. Und sowohl zu unserer Qualität der Produkte, als auch zur Qualität unserer Leben. Und was für einen Sinn hat das dann im Ganzen?
Ich finde, da sagst du was sehr Wahres, was auf der einen Seite, glaube ich, ziemlich genau beschreibt, was Leistungs- und Konsumgesellschaft, das geht ja häufig tatsächlich in eins, dann letzten Endes auch bedeutet und wie schwer es uns allen fällt, aus so gelernten, ja nicht nur so Rollenmustern oder so Gesellschaftsmustern, sondern ja auch sozialen Prägungen, wie ist man aufgewachsen, ja, mit welchen Bildern, ich meine, ich weiß nicht, wie viel Bauspar, Werbeclips ich irgendwie im Laufe meines Lebens gesehen habe, mit dieser Illusion auch, und diesem Bild, dann irgendwann Haus, Baum, ja, dann vor ein Auto und am besten eine kleine glückliche Familie. Also da sind ja ganz, ganz, ganz viele Sachen drin. Und wenn jetzt einer hingeht und diese Leistungsgesellschaft in Frage stellt, dann ist es ja aus Sicht des sozialen Systems Gesellschaft ja auch einfach eine Bedrohung. Ja. Also man siehe diese Diskussion mit der Generation Y und dann kommen die Älteren hin und sagen, die sind irgendwie nicht mehr arbeits- und leistungswillig und so. Das heißt, wir laufen ja an vielen Stellen tatsächlich auf sehr fundamentale Fragen hinaus. Hoffentlich noch mit ein bisschen Zeit, ehe die Krise diese Fragen sowieso ad absurdum führt, weil dann gehandelt werden muss. Also noch können wir gestalten. Wir sind keine Klimaforscher, wir beide, aber lassen wir das mal hoffentlich so stehen. Das macht zumindest einfacher. Also wie wollt ihr, willst du, MLab, und auch mit den Leuten, die du ja um dich geschart hast sozusagen, tatsächlich einen Impact schaffen? Was habt ihr euch vorgenommen und wie geht ihr vor?
Also vorgehen würde ich sagen, definitiv über die Story, denn ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir vor 4 Jahren das gestartet haben mit den Containern und dass wir auf echte Erfahrungen zurückgreifen können und wir nichts verkaufen müssen, das wir selbst nicht kennen. Das ist einer der großen Vorteile, deswegen habe ich auch überhaupt keine Bedenken dabei, mit jemandem ein Verkaufsgespräch zu führen. Ich habe da immer das Gefühl gehabt, auch in meinen älteren Jobs, wenn ich sowas gemacht habe, okay, ich muss jetzt jemandem was verkaufen. Ist gar nicht so. Ich habe einfach das Gefühl, jemandem ein besseres Leben jetzt zu vermitteln zu können und selber zu wissen, dass das funktioniert. Und was für eine Freiheit einem das gibt. Also ich sag mal, im Alltag, aber auch im Kopf. Also einfach offener zu sein für Neues und glücklicher zu sein dadurch. Obwohl hier ja auch durch den Wegzug meiner Familie und so weiter schon sehr, sehr viel schiefgelaufen ist, hat anscheinend trotzdem der Lebensstil drumherum so viel gebracht, dass ich das als glückliches Leben bezeichnen kann. Und das ist was, in Deutschland würde ich sagen, klar, da kämpft man einerseits, jetzt sage ich mal noch gegen den Mindset an, der, wenn man halt in diesem Trichter drin ist oder in diesem Loop ist und jeden Tag in die Arbeit geht, und abends noch schnell in den Supermarkt, noch schnell dies, noch schnell das, noch schnell die Versicherung abschließen, noch schnell das nachliefern, dann kommst du da schwer raus. Bei uns ist es durch Zufall passiert. Und jetzt geht es darum, diesen Lifestyle auch in Deutschland zu zeigen. Ja. Das ist das Einzige, was ich gerade machen möchte. Ich möchte es zeigen und ich möchte möglichst vielen Leuten gleichzeitig zeigen, wie schön das Leben so sein kann und dass es nichts damit zu tun hat, dass man faul ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, ich arbeite viel mehr, seitdem ich so lebe, aber aus eigenen Stücken heraus und mit dem Ziel, was Nachhaltiges zu schaffen, das nicht auf Kosten unserer Lebensgrundlagen geht und für uns zukünftige Generationen auch funktioniert. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir mit dem Future Living und innerhalb mit dem Team bei MLab jetzt auch erreichen möchten und wo wir auch, glaube ich, auf einem echt richtig guten Weg sind, denn wir merken es, wir setzen jetzt die ersten Projekte um und wurden unter anderem auch schon in Gemeinden und in Städte wie in Hof eingeladen, um dort das Future Living Konzept vorzustellen. Wir kriegen wirklich sehr, sehr viel Zustimmung. Teilweise schreiben uns Leute sogar, wir sollen eine Partei gründen, was wir nicht tun werden. Aber es ist so, ich glaube, es muss jetzt einfach ein bisschen Zeit noch mit einhergehen, dass sich auch die rechtlichen Richtlinien da ändern, dass man sich darauf anpassen kann. Und da bin ich guter Dinge, dass das passieren wird. Da sind wir, glaube ich, einfach noch nicht, wir sind halt nicht wahnsinnig schnell im Ändern von Rechten. Und das ist ein Problem momentan, ja. Also grundsätzlich, wenn man die Zahl 2050 nochmal in den Raum werfen möchte, da hoffe ich, dass wir noch schneller werden, um das erreichen zu können und da den Klimawandel einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen.
Mhm. Dann sag ich mal, ich bleibe noch mal kurz ein bisschen auf der Makroebene und dann würde ich aber gerne noch ein paar Sachen auch mal zum einzelnen Wohnhaus der Zukunft, ja, also über den FL2 vielleicht noch mal hören. Aber bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem aggregierten Konzept Future Living. Wie muss ich mir das vorstellen in so einem Wohnareal, sag ich mal, der Zukunft, wo auch das Thema Lebensmittelversorgung eingedacht ist und Teilen von Werkzeug hatten wir als Beispiel, aber eben auch von mobiler Infrastruktur. Gerne ist ja dieser Begriff vom Eco-Village einer, der dann in diesem Kontext mal fällt, wo dann ja irgendwo Mikrohäuser, Tiny-Häuser involviert sind. So. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil wir haben alle
bildlich,
noch,
oder?
Ja, bildlich tatsächlich. Mhm. Und wie lebe ich da drin? Also was macht das aus? Weil uns vielleicht nicht allen von uns, aber den allermeisten tatsächlich noch diese persönliche, ich war mal da, ich habe das gesehen, ich stand mal drin, geschweige denn, ich habe mal so gelebt, ja, natürlich noch fehlt. Also ist es ein bisschen Projektion und ich habe Konzepte gesehen, die ihr ja auch kommuniziert auf eurer Website, wo dann, du hast Hof gerade genannt, also wo es um solche Areale geht, städtische Areale in Deutschland. Wie sieht so ein Areal aus? Was gehört dazu?
Also grundsätzlich würde ich sagen, sollten die möglichst divers aussehen überall und das nicht verallgemeinert werden, denn ist es vielleicht auch blöd, das als, sage ich mal, Hersteller eines Mikrohauses zu sagen, aber Diversität ist auf jeden Fall das Allerbeste, was wir in jeglicher Hinsicht tun können, um Fehler früh zu bemerken und auszumerzen und um auch eine möglichst große Vielfalt weiterhin zu schaffen, die nicht anfällig ist. Wie man es zum Beispiel bei Monokulturen sieht, angenommen wir bauen jetzt ein Haus und jeder baut dasselbe Haus. Wir merken aber nach 20 Jahren, dass, keine Ahnung, die Isolierung wegverrottet, was natürlich nicht passieren wird, aber angenommen sowas würde man jetzt bemerken, dann verrotten alle Häuser. Und sowas ist natürlich ein Punkt, ich würde immer sagen, je diverser man an etwas herantritt, desto besser ist es. Kostet aber natürlich auch Zeit. Und wenn man jetzt mal konkret in so ein Future Living Village, sage ich jetzt mal, reingeht, wir stellen es uns so vor, wir arbeiten mit Clustern. Das heißt, wir haben immer ein Rondell in der Mitte, in der ein Community Hub ist oder ein Creative Hub und in dem die Gemeinschaftsräume sind. Also wo man zum Beispiel auch eine offene Küche hat oder einen Bereich, um mal sein Fahrrad zu reparieren. Wo aber auch die Kinder, wenn es draußen regnet, vielleicht sich mal zusammen treffen können und in diesem Raum ein bisschen rumrennen können. Alles, was quasi in einem großen Wohnhaus sonst bei jedem zur Verfügung stehen würde, aber bei Mikrohäusern natürlich nicht mehr. Und das ist so auch wie so der Ort, an dem sich die Nachbarschaft begegnet und wo man auch die Verbindungen knüpft, wo Gespräche und Austausch stattfinden kann, wo auch Know-how geteilt wird. So, und um dieses Rondell herum haben wir jetzt in unserem Konzept immer 7 runde Grundstücke eigentlich angebracht. Die sind deswegen rund, weil wenn man mehrere runde Flächen aneinander legt, dann entstehen ja immer diese Leerflächen. Und diese Leerflächen sollen der Natur überlassen werden. Das ist die ökologische Ausgleichsfläche, die gleichzeitig auch wiederum für eine Barriere sorgt zwischen den Grundstücken, um wirklich sagen zu können, ich wohne wie in einer Lichtung, ich wohne eigentlich um mich herum ist Natur, meine Privatsphäre ist gewahrt, ich habe einen Abstand zum Nachbarn und das ist, sage ich mal, der physikalische Punkt dabei. Und vor der Infrastruktur, was man natürlich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, wir haben es jetzt so aufgezogen, weil auf der Basis auch zum Beispiel für die Feuerwehr die Richtlinien einhalten können. Wir können Zugangsbreiten für gewisse Fahrzeuge berücksichtigen. Die ganzen bauordnungstechnischen Themen können wir dabei gut berücksichtigen und drum sind wir jetzt mal diesen Ansatz gegangen. Und dann haben wir es aber gleichzeitig auch noch mit einem Ingenieurbüro gerechnet, dass wir auch die Wasserwirtschaft berücksichtigen, sprich eine Pflanzenkläranlage, gleichzeitig aber auch das Wasser, das auf den Dächern, auf den Flachdächern gesammelt wird, kann gefiltert dann genutzt werden. Solche Punkte, da gibt es sehr, sehr viele Details. Ja. Aber vom Visuellen her, wenn man sich mal visuell vorstellen möchte, man kommt eigentlich in wie in einen Wald mit lauter Lichtungen und auf diesen Lichtungen stehen immer sehr kleine Häuser. Und ob da dann eine Person oder 4 drin wohnt, das ist demjenigen überlassen, der das macht. denn wir möchten ja selbstbestimmt leben. Wir möchten unsere eigenen Dinge dort umsetzen und das ist ja auch völlig in Ordnung, muss nur im Einklang mit der Natur geschehen. Und deswegen kommt man in eigentlich so ein grünes Areal, wir haben überall Gründächer und kommt dann, wenn man jetzt mal auf einen so ein Cluster zuläuft, kommst du erstmal zu dem Community Hub in der Mitte oder auch Creative Hub, wie wir ihn nennen. Der wird voll sein mit Pflanzen an der Fassade, an der wir dann über dieses Zero Distance Farming auch vor Ort Lebensmittel produzieren können. Sorgt übrigens noch für eine Stelle, also da wäre sogar gleichzeitig noch ein Job geschaffen. Ist auch gerechnet. Und da in diesem Community Hub trifft sich dann die Nachbarschaft. Man kann gemeinsam aber auch mal was ernten, man kann gemeinsam was kochen, man kann sich austauschen. Und das private Leben findet dann außenrum an diesem Cluster in deinem Mikrohaus, in deinem, nenn's wie du möchtest, in deinem Haus statt. Und somit ist deine Privatsphäre halt weiterhin gewährt. Weil das auch aus den letzten 3 Jahren hier, was für mich nicht funktioniert, ist eine große WG. Das möchte ich auch nicht haben. Das wäre für mich ein Verzicht auf Wohlstand, den wir aber schon haben. Und der Wohlstand ist ja genau das, dass ich meine Privatsphäre auch habe, dass ich eine gewisse Anonymität auch genießen kann. Das ist ja was, was einem gut tut. Und die wäre in so einem Konzept berücksichtigt. Denn andere Konzepte, die sicherlich, wenn man es nur auf die Energie mal runterrechnet, besser funktionieren, sprich mehrstöckige Häuser, die zusammen natürlich viel energieeffizienter sind, die würden für mich den Naturbezug komplett außer Acht lassen. Und der ist für mich wichtig. Also den möchte ich auf jeden Fall nicht fallen lassen.
Und in so einem Cluster, ja, wie viele Menschen wohnen dann da?
Also die maximale Belegung, die man dort haben könnte, ist, ich habe ja von den 7 runden Grundstücken gesprochen, die könnte man jeweils teilen. Das wäre dann genau eine Grundstücksgröße von 154 Quadratmeter pro Wohneinheit. Und darauf kannst du dann jeweils einen von unseren Modellen jetzt einen doppelstöckigen FL2 stellen. Da kann eine Familie mit 4 Kindern drin wohnen. Das heißt, wir hätten am Ende 7 mal 2, weil wir es ja halbieren, sind wir bei 14 Einheiten und hätten dann maximal 14 mal 4 Personen sind 54, 52, wenn ich es gerade richtig überschlage.
56.
56, ja.
Genau.
Genau.
Ja. Ja, das ist ja im Sinne für, für zumindest als ein Lösungskonzept und zwar noch ein nachhaltiges für deutsche Großstädte und aber wahrscheinlich auch kleinere Städte, für Städte im Allgemeinen, natürlich auch ein Punkt.
Da würde ich kurz einhaken, weil ja, das ist tatsächlich ein Thema. Man kann es jetzt natürlich mit einer urbanen Bebauung schlecht vergleichen. Klar, wenn ich eine 5, 6, 7, 8 Stockwerke hochbaue, dann habe ich eine ganz andere Belegungszahl. Das ist viel dichter gebaut, kriegt viel mehr Menschen unter. Aber wir haben ja trotzdem auch die Randgebiete. Und wir haben auch nach wie vor Ortschaften, kleine Dörfer, auch in Deutschland, trotz der hohen Bevölkerungsdichte. Und wie entwickeln sich denn die? Da werden nach wie vor Baugebiete ausgeschrieben, die pro Parzelle zwischen 350 und 500 Quadratmetern dann bedeuten. Und auf die werden dann Häuser gebaut, die pro Bewohner eine Quadratmeterzahl von, was weiß ich, 50 plus haben. Und in Deutschland haben wir eine durchschnittliche Fläche von, ich glaube, 46 Quadratmeter pro Person und die Tendenz ist nach wie vor steigend. Trotz der Mietpreise, trotz der Grundstückspreise, die steigen, also in vielen Gegenden, ist die Tendenz immer noch nach oben. Und den Raum brauchen wir aber eigentlich nicht. Und deswegen sage ich auch, in den Ortschaften, in kleinen Dörfern spielt Nachhaltigkeit genauso eine große Rolle. Wir dürfen nicht nur an die Städte denken und im Gegenteil, wenn wir eine Bausubstanz schaffen, die vielleicht später in mehrstöckigen Gebäude weiterverwendet werden kann, dann ist das für mich on top. Das ist dann die Essenz der Nachhaltigkeit, um das weiter nutzen zu können. Ja.
Wie weit seid ihr mit den Projekten? Also gibt es schon eine konkrete Umsetzungsplanung für so ein Community-Hub-Konzept, für so ein Eco-Village in Deutschland oder sind das alles, sage ich mal, im Moment noch also, Evaluationen vor? Also wie weit sind wir davon weg?
Ich glaube, da ist noch richtig viel Überzeugungsarbeit bei den Behörden zu leisten, denn die sind dann natürlich extrem vorsichtig und möchten auch, dass die Nachfrage gesichert ist. Und es ist auch noch bei den Menschen selber noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten, denn viele, glaube ich, können sich einfach noch nicht vorstellen, auf kleinen Raum zu ziehen. deswegen sind wir auch noch nicht an der Umsetzung von einem konkreten Future Living Projekt. Was wir momentan machen, ist, wir verkaufen die Häuser, denn die lassen sich ja ganz normal nach der Bauordnung auch auf dem Grundstück aufstellen. Und dafür gibt es einige Interessenten, mit denen wir da im Gespräch sind. Boah, vielleicht zieht der ein oder andere davon auch später mal auf so ein Future Living Konzept und kann dann da sein Haus auch mitnehmen. Das wäre natürlich dann absolut ideal. Wir haben es jetzt vor 3 Wochen bei der Stadt Hof das erste Mal vorgestellt bei einer Behörde oder bei einer Gemeinde. Haben super Feedback bekommen, aber da denke ich, gehen bestimmt 2 bis 3 Jahre ins Land, bis da die baurechtlichen Grundlagen geschaffen sind. Und da ist noch viel Arbeit notwendig. Aber unser Ziel ist eigentlich jetzt bei der MLab, das unser Konzept zur Verfügung zu stellen und als Partner dort mit aufzutreten, wenn es eine Community gibt oder auch eine Einzelperson, die sowas vorantreiben möchte oder ein Investor, dann können die auf uns zukommen. Wir halten gerne einen Vortrag bei der Gemeinde, leisten Überzeugungsarbeit und liefern die ganzen Zahlen, die auch belegen, dass das innerhalb der Bauordnung umzusetzen ist. Mhm. Genau.
Ja, ich vermute mal, das ist auch etwas, was so einen Großteil deiner Zeit einnehmen wird, im Moment Aufklärungsarbeit zu machen, Überzeugungsarbeit und auch Ausbau eures Netzwerkes. Ja. Aber letzten Endes würde ich mal sagen, kommt es wahrscheinlich genau darauf an, dass man es tatsächlich baut, dass es die Ersten gibt, die es tatsächlich machen und auch die Menschen, die da reingehen, weil ohne diesen Proof of Concept bleibt es immer das Problem, dass der Erste irgendwann eigentlich nie der Erste sein will, der es riskiert und alle anderen gucken.
Ja, bei dem Punkt sind wir ja tatsächlich raus. Also da gibt es jetzt genügend Leute, die sich genau das Haus oder den FL2 so auf ein privates Grundstück einfach stellen möchten. Mhm. Genau an dem Punkt sind wir jetzt eigentlich momentan. Ja. Ich glaube, das ist auch ein super Zeichen, finde ich, von den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass es so viele gibt, die einfach kapiert haben, dass es Zeit ist zu handeln und dass die auch das Ruder in die Hand nehmen. Und dann, also wir haben zum Beispiel eine Interessentin, die mittlerweile sagt so, hey, selbst wenn sie jetzt keine Baugenehmigung kriegt im nächsten halben Jahr, sie kauft jetzt auf jeden Fall das Haus bei uns, die ist so davon überzeugt, dass sie damit jetzt loslegen möchte, trotz diesem riesigen Risiko dann keine Baugenehmigung zu bekommen. Machen wir natürlich nicht, um auch sie zu schützen, aber es ist schon ein Zeichen und es ist sehr motivierend, dass da immer mehr Menschen dann auf einen zukommen.
Dann sprechen wir nochmal ein bisschen über den FL2 und dieses Haus, einfach damit man da vielleicht noch ein paar Infos mitnimmt, so zur Einordnung. Du hast ja hier ein bisschen durchgeführt durch deine Container und das war ja auch mit den ganzen Erfahrungen die Vorlage, um dann weiterzuentwickeln und dann noch konsequenter, nachhaltigeres Produkt zu entwickeln. Frage, die wahrscheinlich häufig kommt, was kostet denn so ein Future Living House, so ein FL2?
Ja. Ja, und das ist auch die Frage, die eigentlich mit am schwierigsten zu beantworten ist, weil das natürlich absolut davon abhängt, was man denn haben möchte. Aber es gibt einen Punkt, den würde ich sagen, unter 100.000 Euro bekommt man nichts hingestellt, das komplett nachhaltig ist und gleichzeitig eine langanhaltende Qualität hat. Und deswegen fangen wir auch erst bei 100.000 Euro an. Das ist so die Einstiegsklasse. Und dafür liefern wir aber dann eben ein Gebäude, das so isoliert ist, trotz der Nutzung von nur natürlichen Dämmstoffen, dass wir dafür eine KfW-40-Förderung bekommen. Und es gibt ja immer so ein bisschen diese Diskrepanz, Tiny Living, da kommen auch sehr viele Menschen dazu, weil sie sich einfach gar nichts mehr leisten können, aber ein Eigentum haben möchten. Und dann gibt es aber auch noch einen Großteil der Bevölkerung der Interessenten, die sagen, ich möchte nachhaltiger leben. Und das ist schwierig, das zusammenzubekommen, denn Nachhaltigkeit kostet Geld. Und das sage ich deswegen so klar, weil das ist das, was ich gelernt habe über die 3 Jahre. Wenn ich nachhaltig baue, aber billig, dann werde ich in aller Wahrscheinlichkeit nach Materialien verwenden, die nicht besonders lange halten. Die dann dafür von mir aus auch verrotten. Aber was bringt mir denn eine Holzfassade, die vielleicht nur 5 Jahre hält und dann alle 5 Jahre neues Holz da reingeschraubt werden muss und der Handwerker jedes Mal kommen muss oder noch zwischendrin 4-mal geölt werden muss? Der ganze Aufwand und das ganze Material, das ich da zusätzlich verwende, warum soll das nachhaltiger sein? Und die Rechnung haben wir eben gemacht und sind dann zu dem Punkt gekommen, okay, wir wählen immer nach diesen Prämissen aus. Wir möchten es nachhaltig haben im Sinne von natürlicher Werkstoff, aber der muss lange halten und die Qualität und das Design müssen dazu passen. Und so entsteht dann natürlich auch ein Gebäude, das eben nicht für 30.000 Euro zu kaufen ist. Aber dafür können wir zu 100% dahinter stehen und sagen, wer darin wohnt, muss kein schlechtes Gewissen haben. Die Nachhaltigkeit ist da, soweit wir in der Lage dazu sind, berücksichtigt. Ja.
Und die kleinste Einheit, dann reden wir über 24 Quadratmeter?
Nee,
oder?
Also wir haben natürlich auch kleinere Modelle, machen auch so Sonderanfertigungen, jetzt wenn einer einen speziellen Wunsch hat. Aber grundsätzlich rate ich eigentlich jedem dazu, der Vollzeit drin wohnen möchte, auf das FL2 Home zu gehen, das 33 Quadratmeter hat. Und das ist auch das, was ich mir in Deutschland hinstellen werde. Denn da, das ist durchdacht für ein alltägliches Leben. Und 33 Quadratmeter ist eine wunderbare Größe, um darin Vollzeit zu leben. Mhm. Auch als Paar.
Ja, ja, also ich hätte auf jeden Fall Lust, einfach auch mal zu schauen, wie es dann produziert wird. Das macht ihr halt in Deutschland zum einen, aber wir leben ja hier in Portugal. Das heißt, wahrscheinlich wird es ja auch nicht nachhaltig sein, das Haus im Allgäu produzieren zu lassen, um es dann irgendwie mit dem Schwerlaster oder mit der Spedition irgendwie hier hinzubringen. Also denken wir mal ein bisschen weiter, was ihr zweifelsohne ja auch tun werdet. Also es gibt Deutschland, es gibt Portugal, aber es gibt ja auch noch viele andere Orte und Gegenden auf der Welt, wo man das vielleicht machen kann. So ein Container kann ja per se eigentlich normiert wirklich fast überall hingebracht werden. So was schwebt euch da vor und wo kommen auch die Anfragen her? Ist das jetzt so die Achse oder geht das auch in andere Gegenden? Ist das auch ein Konzept außerhalb von Europa? Also
wir haben auf jeden Fall Anfragen aus ganz Europa. Frankreich ist viel dabei, Portugal aufgrund dessen, dass die Container hier stehen, ist viel dabei. Die Azoren waren mit dabei. Vieles davon sage ich aber von Haus aus einfach ab, weil ich nicht ein Haus quer durch Europa verschicken werde. Ich weiß, ich habe es selber getan mit den Containern, aber auch daraus gelernt und das macht für mich wenig Sinn. Ich möchte die lokalen Handwerker unterstützen, ich möchte mit den lokalen Leuten zusammenarbeiten, denn es wird immer irgendwann mal irgendwas repariert werden müssen. Muss dann der Installateur aus Deutschland nach Portugal kommen oder genau diesen Irrsinn fahren wir ja gerade. Ich meine, wir produzieren vieles in China, schicken es über die See zu uns und dann geht es kaputt und weil es halt so billig war, schmeißen wir es weg und davon will ich ja weg und deswegen werden wir auch hier in Portugal auf eine andere Art und Weise dasselbe Wohnraumkonzept umsetzen, aber nicht mit derselben Bausubstanz, um eben auch mit den Lokalen hier zusammenarbeiten zu können und weil es auch klimatisch Sinn macht, hier ein paar Änderungen vorzunehmen. In Deutschland wiederum, klar, Massivholzplatte definitiv ist für mich das Einzige, was ich da einsetzen würde. Ich würde nie anders bauen, Beton fällt sowieso komplett raus, aber für dieses Material Massivholz und so wie die Platten von uns verleimt sind, dass es atmungsaktiv bleibt, das hat so eine Wärme und für mich ist da wirklich auch so eine emotionale Ebene natürlich dabei, aber wenn ich in so einem Haus fühle ich mich absolut wohl. Das Einzige, was in Deutschland vielleicht noch in Frage kommen würde für mich, wäre Stroh und Lehm. Aber als Schreiner bin ich da aufs Holz gegangen.
Naheliegend.
Und ich mag es auch, wenn es geradlinig ist. Ich mag ein geradliniges Design. Ich mag den Bauhausstil. Und klar, so eine Massivholzplatte, die man an der CNC-Fräse bearbeitet hat, die ist halt super präzise verarbeitet. Und das ist für einen Schreiner das Optimum, wenn die Fugen zumachen. Ja.
Klar. Wer jetzt neugierig geworden ist, zum einen vielleicht tatsächlich über das Konzept FL1 und dein Leben hier, so solange es ja noch da ist, weil da gibt es ja ein paar Infos zu. Und natürlich auch zum FL2 und zum Future Living, wo findet man Informationen über euch?
Also wir sind recht aktiv auf unserem Instagram-Kanal, da heißen wir mlab.design, also mlab.design. Und dann gibt es unsere Internetseite www.mlab.design, kein com, kein de, Design ist die Domain. Und da wiederum gibt es den Menüpunkt Community. Und ich sag mal, die tiefer ins Thema einsteigen möchten, die können da gerne mal draufgehen. Da haben wir interessante Blogartikel, die wir selber schreiben. Da sage ich mal, ist ungefiltertes Infomaterial drin, also für jeden, der sich dafür interessiert. Und auf unserem Instagram-Kanal geht es eigentlich eher, sage ich mal, so, ja, das sind so die Häppchen, die alltäglichen Häppchen, die wir rausschicken, was ist gerade wirklich akut heute passiert, was kommt als nächstes, wie laufen unsere Projekte in Portugal, wie laufen unsere Projekte in Deutschland, wer sind unsere Partner und so weiter, stellen wir da gerne auf und auch unser Team natürlich, die sind ja jetzt mittlerweile, ich glaube, sind mal 8 Leute, die da mitarbeiten. Und da hat jeder seinen Fachbereich und blüht da drin auf. Und das stellen wir so dann auch auf Instagram vor. Genau. Grundsätzlich bei Informationen zum Produkt selber, zum Mikrohaus, findet man natürlich auf der Homepage. Und da kann man sich auch im Newsletter eintragen. Da sagen wir dann, wenn das erste Musterhaus zu sehen sein wird in Deutschland. Und ansonsten kann man uns aber auch immer mal eine E-Mail schicken und was fragen, wenn man das möchte.
Das kann ich sehr bestätigen. Ich bin ja über den Instagram-Account auch hier auf dich und MLab und deine Container gestoßen. Also das funktioniert. Live auch. Dafür vielen, vielen Dank, Max, für die Zeit und Einblicke und Führung. Ich weiß, du hast hier einiges an Interessenten, aber nicht jeder hält dir auch noch ein Mikro unter die Nase. Insofern danke dafür. In dem Community-Teil oder in eurem Blog auf der Website habe ich auch sogar ein Interview mit Hans Mönninghoff gefunden über Hannover, meine Heimatstadt, die nämlich auch ein größeres Eco-Village-Projekt tatsächlich ausgeschrieben hat und in die Umsetzung geht, da am Kronsberg, was mich auch freut. Also da werde ich mit Sicherheit auch die Chance nutzen, mal zu gucken, insgesamt, wie sich diese Konzepte entwickeln, möglichst divers, wie du es auch gesagt hast. Und ja, zum Abschied, deine Container werden dann also irgendwann demnächst nochmal wieder auf Reise gehen. Und wo werden sie landen und was wird da anders sein?
Also sie werden von der Algarve in Portugal nach Ericeira, das im Norden von Lissabon liegt, geschickt. Was wird dort anders sein? Das Ganze wird auf einem durchdachteren Konzept jetzt nochmal aufgestellt werden, in Bezug mit Permakultur, in Bezug mit einem Coworking Space und aber auch mit einer touristischen Vermietung. Das möchte ich da alles zusammenbringen und das Ganze eben mit einer Förderung auch aus der Europäischen Union, um nachhaltigen Tourismus zu fördern. Das ist jetzt das nächste Ziel, das ich mit den FL1-Containern hier in Portugal angehe. Und ja, wir werden sehen, wie sich das bis zum Ende des Jahres entwickelt. Es bleibt spannend.
Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Und ich habe wie häufig im Modcast wieder zwei Sachen verbinden können. Das Interesse für Transformation und Pioniere, die irgendwie anders denken und auch woanders hindenken und machen. Und bereit sind, die Erfahrungen zu teilen. Und ganz persönlich mache ich mir natürlich auch ein paar Gedanken mit meiner Familie, wie wir denn in Zukunft so leben. Und für uns zeigen die Kompassnadeln im Moment Richtung Portugal und dann wird es mit Sicherheit keine klassische, ich weiß nicht was, 3-Zimmer-Villa mit Pool werden, sondern irgendwas anderes und da habe ich heute viel mitgenommen. Insofern vielen Dank, wir bleiben da in Verbindung.
Ich sage danke.
Ja, das war sie, die Ausgabe 140 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und ich gestehe, dass ich es sehr genossen habe, mal wieder einen echten Live-Podcast zu machen, ohne Online-Schaltung. Ganz im Sinne moderner Hybrid-Konzepte. Mal das eine, mal das andere und das in einer guten Verbindung. Das, denke ich, ist dann vor allen Dingen Zukunftsfähigkeit. Und genau darüber sprechen wir dann auch in 14 Tagen im Modcast mit HR-Pepper-Chef Matthias Meifert. Ja, bis dahin schaut gerne nochmal in den Shownotes vorbei auf ingostollen-audiografie.de/modcast. Vor allen Dingen, um Bilder aus dem FL1 aus der Führung zu sehen. Ich denke, das lohnt sich. Und was sich auch lohnt, ist immer eine Stippvisite im New Management Portal von Haufe. Mein Artikeltipp für diese Woche ist: Die Zukunft wird gar nicht so schlimm. Der New Management Talk mit Zukunftsforscher Sven Jansky. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation.